verschlossene Kirchentüren hat der Vinzenz Palotti selber geöffnet. Er wollte, dass Jung und Alt, Arm und Reich in die Kirche gehen können. Der Papst Johannes der 23. hat der Vinzenz Palotti bewusst am Anfang vom Zweiten Vatikanischen Konzil heilig gesprochen und ihn um seine Fürbitte für die Erneuerung der Kirche gebetet, weil der Heilige 160 Jahre vor dem Konzil viele Anliegen zur Erneuerung der Kirche in Wort und Tat vorweggenommen hat. Und so hat die Erneuerung und die Öffnung von der Kirche auch unter anderem in Morschach stattgefunden. Da nämlich in der Innerschweiz, hoch über dem Vierwaldstättersee, am St. Jakobs-Pilgerweg, ist das wunderbare Gotteswerk von der Maria-Kapelle Maria, Königin der Apostel, in einem neuen Gewand entstanden. Dank dem kostbaren Kunstwerk kann man sich jetzt sehr gut vorstellen, dass man im Abendmahlsaal sitzt mit der Maria und mit den Aposteln zusammen. Und so möchte ich Sie, Andrea Marti, ganz herzlich einladen zum Rundgang durch Zeit und Raum, wo wir etwas werden erfahren über den geschichtlichen Hintergrund von dem Umbau von dieser Maria-Kapelle. Und einleitend einige Gedanken von der Ansprache bei der Altarweihe vom Generalrektor, dem Pater Jakob Mambuta, kam, dem höchsten Palutiner, der direkt unter dem Papst ist.
Cari fratelli e sorelle,
liebe Schwestern und Brüder,
oggi è un giorno di grande gioia.
Heute ist ein Tag, der uns alle mit großer Freude erfüllt.
Il nostro fondatore San Vincenzo Palotti diceva spesso che noi dobbiamo immaginare di essere nel cenacolo con Maria e gli Apostoli.
Unser heiliger Gründer Vincenzo Palotti hat oft gesagt, dass wir uns vorstellen sollen, mit Maria und den Aposteln im Abendmahlsaal im Cenacel zusammen zu sein.
Oggi siamo radunati proprio in un cenacolo.
Heute, an diesem Tag, sind wir im Cenacli, im Abendmahlsaal, miteinander versammelt.
Il cenacolo è il luogo di trasformazione della nostra vita sotto la guida dello Spirito Santo e di Maria, Regina degli Apostoli.
Das Cenacli ist der Ort, in dem wir uns wandeln, in dem wir transformiert werden, indem wir wachsen im Geist unter der Leitung Mariens, der Königin der Apostel und zusammen mit den anderen Aposteln.
Questo luogo di incontro con Dio.
Es ist der Ort, an dem wir, in dem wir Gott begegnen.
Dunque, io vi invito tutti voi a una esperienza di Dio.
Deshalb möchte ich Sie alle einladen heute, dass wir gemeinsam Gott erfahren können.
Dass die Spiritualität vom heiligen Vinzenz Palotti auch in der Schweiz weitergeführt wird, im Zeitalter, wo man von einer Glaubensverdunstung redet tut, ist auch ein grosses Anliegen vom Provinzial, dem Pater Adrian Willi. Pater Adrian, die ursprüngliche Marienkapelle ist am 7. Mai 1939 durch den Generalrektor C. Hoffmann auf den Titel Maria, Königin der Apostel, geweiht worden. Wie ist das Werk entstanden? Wie sieht der geschichtliche Hintergrund dazu aus, Pater Adrian?
Palottiner sind ja 1920 in die Schweiz gekommen, von Deutschland her, und in Deutschland ist der Palottinerorden ganz stark auf Missionen ausgerichtet gewesen. Und das sind vor allem Missionen in Afrika bzw. in Kamerun. Und es sind damals schon auch Schweizer dem Orden beitreten, nach Limburg, und sind dann in Missionen gekommen. Einen ist zum Beispiel auch ein Innerschweizer gewesen, der Robert Ulrich, ein Muttentaler, der als Bruder, als 21-jähriger Schreinergesell nach Kamerun gegangen ist, mit der ersten Expedition, die die Balutiner gemacht haben, nach Kamerun. Und hat dort unten bis 1915 gewirkt. Dann ist der Erste Weltkrieg gekommen und dann sind ja eben die deutschen Balutiner vertrieben worden aus dem Missionsgebiet und mussten zurückkehren. Und sie haben sich überlegt, was können wir für neue Aufgaben übernehmen. Sie haben ja eigentlich zu viele Leute gehabt und mussten überlegen, gibt es jetzt in Europa neue Aufgaben? Und im Zug von diesen Überlegungen, weil ja auch schon einige Schweizer Mitbrüder mitgewirkt haben, hat man dann sich entschlossen, in Gossau Missionsprokura zu eröffnen. Das war 1920 gewesen. Und 1926 sind dann auf den Friedberg gekommen, dort zu Gossau, und haben eine Nachwuchsschule gegründet, das heutige Gymnasium Friedberg, wo immer noch existiert. Und dann ist es die Entwicklung gegangen eigentlich mit den jungen Leuten, die sowohl das Gymnasium und dann eintreten sind in die Gemeinschaft. Da hat sich die Frage gestellt nach einem Noviziat, weil es ist ja dann bereits schon in den 30er Jahren schwierig geworden, aus politischen Gründen die Leute nach Deutschland zu schicken. Ist ja dann der Nationalsozialismus gekommen und der erste Jahrgang von der Schweizer Palutiner hat in Olpe, das ist im Sauerland, mit den deutschen Mitbrüdern ein Offiziat gemacht und von dort weg ist das nicht mehr möglich gewesen. Darum hat man also frühzeitig geschaut, ob man einen geeigneten Ort findet und der Pater Ludwig Huber hat über Beziehungen zum Pfarrer von Morschach hat dann die Liegenschaft können erwerben, Riedmatt in Morschach. Also 1934. Und das haben sie sich niedergelassen und ein Jahr später schon ein Noviziat eröffnet. Das ist sehr, sehr, sehr ärmlich gewesen. Das ist ja ein Bauernhof gewesen. Und hat einen landwirtschaftlichen Betrieb dazugehört. Sehr einfach. Aber die haben, sind Idealisten gewesen, die haben dort angefangen und haben schon den Grundstein gelegt. Der ist heute noch eingesetzt in der Marienkapelle. 1939. Und sie haben natürlich das Ziel gehabt, ein Heiligtum, eine Kapelle zu schaffen. Das ist ja eine religiöse Gemeinschaft. Und die hätte man dann können, eben, 5 Jahre später einweihen. Eine wunderschöne Kapelle an einem einzigartigen Ort erbaut oder geplant vom, dem berühmten Kirchenarchitekt, aus Schweiz, Josef Steiner. So ist die Kapelle entstanden.
Pater Adrian, dann ist ein Umbau initialisiert worden. Was war der Hintergrund dafür? Und welche Zielsetzung hat man verfolgt im Rahmen dieses Umbaus?
Ja, also Kapelle ist, also sagen wir mal, als baulicher Körper immer die gleiche geblieben. Ein schöner Stil, man sagt dem Historismus oder hat Jugendstilelement. In den Proportionen, also ein schöner Bau, auch von der Materialisierung her. Aber innen, in der Innenarchitektur hat die Kapelle dauernd Veränderungen erfahren. Das hat zum Teil zu tun gehabt mit den finanziellen Möglichkeiten, aber zu einem schönen Teil hat es auch zu tun gehabt mit der Entfaltung von der Spiritualität innerhalb von der Gemeinschaft. Die Schweizer Palutinergründung ist immer stark schönstädtisch ausgerichtet gewesen. In der Zeit damals ist ja Schönstadt 1914 eigentlich offiziell gegründet worden. Und das ist innerhalb von der Palutinergemeinschaft eine Bewegung gewesen. Und die hat sich berufen auf das Urheiligtum in Schönstadt Fallendar. Eine Kapelle, wo die Bewegung quasi ihren Ursprung oder ihre Heimat hat. Und darum hat man dann auch im Laufe der Zeit die Innenarchitektur von dieser Kapelle verändert und hat sie immer mehr angeglichen an dem Modell von der Schönstadtkapelle. Das heisst, also eben der Altar, der Altarbereich vor allem. und das Bild von der MTA, der Mater Terra Admirabilis. Das ist aber ein langer Prozess gewesen und viele, viele Veränderungen gegeben im Laufe der Zeit. Ist auch nicht so einfach gewesen, weil die Kapelle selber hat ja nicht das Format oder den Grundriss von einer Schönstadtkapelle, sondern ist eigenständig gewesen. Und so ist eigentlich durch die dauernde Veränderung nicht eine Verbesserung gewesen von der Innenarchitektur, sondern mit der Zeit eine Verschlimmbesserung. Und das hat er dann in den 60er Jahren, beziehungsweise Anfangs, Ende 60er, Anfang 70er Jahre, hat man dann einen radikalen Strich gezogen und hat dann die Kapelle, wie man es damals gemacht hat, in den 70er Jahren nach dem Konzil, wie entleert, wie rausgeräumt und hat dann nachher eine schlichte Gestaltung gemacht mit einem schlichten Altar, einem Tischaltar und einer neu geschnitzten barocken Mutter Gottes, wo aber relativ gross, also mächtig war für die Kapelle. Aber immerhin war es ein schöner Ort, wo die Menschen also auch den Zugang gefunden haben, die Neugestaltung. Aber irgendwie haben wir jetzt im Zuge der Weiterentwicklung auch von unserer Spiritualität, wo ja im Zentrum ein bestimmtes Bild von Vinzenz Bolotti steht, nämlich das Pfingstbild, das Cenaculum, mit Maria, mit den Jüngern und den anderen Frauen und Männern, wie sie in der Apostelgeschichte geschrieben steht. Das ist die Grundidee von Vinzenz Bolotti gewesen. Alle sind Apostel. Haben wir den Willen gehabt, jetzt, wo es wieder nötig geworden war, wegen der Abnutzung, wegen der Verschmutzung, der Boden ist schlecht gewesen, man hat verschiedene Sanierungen müssen sowieso in die Wege leiten, um die ganze Kapelle, den Baukörper können zu sanieren, haben wir gesagt, wir wollen auch eine abschliessende, spirituelle, künstlerische Gestaltung jetzt dieser Kapelle geben. Und das ist hat stattgefunden, indem dass man einerseits die Kapelle saniert hat, also totale Bodensanierung und natürlich alle anderen Sachen geprüft hat, aber auch eine künstlerische Gestaltung in der Apsis mit einem grossartigen Bild und einem neuen Relief von Vinzenz Bolotti, wo eine die Spiritualität eindrücklich darstellt.
Können Sie ein Porträt dazu machen, Pater Adrian?
Ja, das ist noch nicht einmal so einfach, etwas zu beschreiben. Im Grunde genommen würde ich einfach alle Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, dass sie vielleicht einmal wie eine kleine Wallfahrt würden machen und die Marienkapelle in Morschach würden besuchen. Aber um ein bisschen Lust und den Gewunder auch zu wecken, versuche ich jetzt das mal zu beschreiben. Also die Kapelle hat, ist wie eigentlich im neuromanischen Stil. Sie hat eine sehr wohlproportionierte Apsis. Das ist der Bereich vom Chor, wo früher an der Wand der Altar gestanden ist. Und wo man dann nachher den Chorraum ein bisschen erweitert hat, ein bisschen rausgezogen hat, die Kapelle, bis zu den ersten Bänken. Nicht gerade eine sehr schöne Lösung ist das gewesen. Und es ist auch bloß eine Holzbühne gewesen, wie auch der Boden selber in der Kapelle ein Holzboden gewesen ist. Mit dem Nebeneffekt, dass halt langsam ein bisschen anfangen zu gräueln hat. Und da haben wir gesagt, wir wollen es so gestalten, dass die Chorinsel wieder ein bisschen alleine steht, dass die Besucherin oder der Besucher im Schiff die Gelegenheit hat, auch beim Kerzenständer eine Kerze anzuzünden, ohne in den Chorraum rauf zu müssen. Wie viele Menschen haben da einfach einen gewissen Respekt, eine Ehrfurcht, die wollen nicht in den Chor stehen. Und da haben wir ganz mit einem wunderschönen Gotthard-Serpentin den Boden neu beleidigt, den Steinboden, und haben auch den Altar in dem gleichen Stein kreiert, als ein Oval. Es ist im Grunde genommen ein Zylinder, der in der Mitte abeinander geschnitten ist und auseinandergeschoben wird, dass ein Oval entsteht. Mit der bronzenen Mensa, wo man die Eucharistie drauf feiern. Und im Hintergrund von dieser Apsis ist dann eben das Bild von Pfingsten. Maria ist in der Mitte. Sie ist das mitten in den Menschen innen und doch ist sie irgendwie wie einzeln. Also sie, das will sagen, sie ist im Glauben ein Stück voraus. Also niemand ist ja so nah gestanden, Jesus, wie Maria selber. Und sie hat ja ab Pfingsten oder auf Pfingsten hin, wo die Kirche geboren wird, eine Glaubenserfahrung mehr gehabt als die anderen. Die Verheißung, wo ihr auch der Simeon gemacht hat, all das, hat sie anders können deuten jetzt nach Ostern. Und sie sammelt die Menschen, also die Apostel, und wie sie der Apostelgeschichte heisst, und die anderen Männer und Frauen im Gebet. Also sie ist ein Beispiel vom Glauben, sie ist Mutter vom Glauben, sie ist ein Bild für den Glauben. Und sie trägt in der Hand das Lukas-Evangelium. Und zwar aufgeschlagen auf der Seite vom Magnificat. Hochpreise meine Seele den Herrn. Und sie zeigt auf die Stelle hin und sagt, der Gesang, das Lied, der Psalm, wo ich da vom Heiligen Geist geführt betet habe, nachdem der Engel bei mir war, all die Verheißung, das hat sich jetzt erfüllt. Jetzt, wo Menschen vom Heiligen Geist ergriffen werden und wo sie dann selber können Zeugnis ablegen für ihren Glauben. Und das Ganze ist gehalten in einem Ocker, in einem warmen Ockerton. Das symbolisiert Abigmal. Jesus hat Abigmal gefeiert und der Kerzenschein fällt wie an die Wand an. Und auf der anderen Seite ist es erfüllt wie mit einem Wirbel von Funken, die von oben abkommen. Das ist der Pfingstsaal. Abigmalsaal und Pfingstsaal sind eins. Und die Menschen werden auch ergriffen von dem Licht, von dem viel helleren Licht, also die Feuerzungen, die hinter ihren Häupter sind und wo sozusagen wie das Gesicht oder der Ausdruck von diesen Menschen erhellen tut. Sie sehen im Glauben jetzt besser. Und das ist, das Zönakulum ist der Abigmalssaal und der Pfingstsaal verbunden. Und das ganze Bild hat insofern eine wunderschöne Dimensionalität, weil der Altar vor dem Bild steht. Der Altar ist ganz wichtig. Wie dort findet das Wichtigste statt von unserem christlichen Glauben, die Eucharistie, also die Vergegenwärtigung von Jesus, dem Auferstandenen, jetzt in unserem Leben. Und wenn der Betrachter und Betrachterin lange in dem Raum inne sind, dann haben sie das Gefühl, sie schauen nicht das Bild an, sondern sie haben das Gefühl, sie sind wie ein Teil von dem Bild. Sie sind auch versammelt um den Altar, wo Jesus gegenwärtig wird. Und er ist ja auch präsent im Tabernakel, wo im Bild innen ist. Und auf der Seite, an der Chorwand, ist dort, wo Kerzen, die Opferkerzen sind, ist dann der Vinzenz Palotti dargestellt in einem Bronzerelief. Und in dem Bronzerelief tut er in Rom, tut er Türen, Kirche, eine schwere Kirchentür, tut er öffnen, aufmachen. Das ist eigentlich die Botschaft von Vinzenz Palotti, ich möchte die Kirche öffnen, auf die Welt hin. Ich möchte das Botschaft, wie bei den Pfingsten, wo sie nachher rausgegangen sind, Zeugnis abgeleitet haben für den Glauben, oder? Das ist so ein Porträt von der jetzigen Kapelle, wo schwer ist zum Beschreiben. Man muss es erleben, man muss es gesehen haben.
Sie haben ein ganz schönes Porträt gemacht, Pater Adrian. Danke vielmals. Wie lange hat der Umbau gedauert, Pater Adrian?
Man kann das nicht einmal so genau datieren. Also man macht sich ja lange Zeit Gedanken. Wie geht das weiter? Was können wir verändern? Was wollen wir verändern? Was ist Wunsch? Was ist notwendig? Also nur schon bis zu dem Zeitpunkt, wo eine Gemeinschaft sich entschließt und sagt, jawohl, wir wollen die Kirche sanieren, wir wollen sie auch neu gestalten, braucht es einige Zeit. Und dann im Provinzkapitel 2012 haben wir beschlossen, wir wollen das wagen, weil es ist auch eine teure Sache, also es ist finanziell auch eine grosse Belastung. Und nachher haben wir eine Baukommission gegründet und die hat dann ab, sagen wir mal, Februar 2013 stark mit dem Architekt zusammengearbeitet und mit den Künstlern den Dialog aufgenommen. Also man könnte sagen, von dem Moment an, wo man gesagt hat, jetzt gehen wir konkret an Gestaltungsfragen. Bis zu dem Moment, wo wir sie eingeweiht haben, ist ziemlich genau ein Jahr vergangen. Und die Innensanierung selber, wo dann die Arbeiter gekommen sind, anfangen zu arbeiten haben, die Kapelle zugeschlossen worden ist, deshalb ist insgesamt ein halbes Jahr.
Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer einmal möchten, Jesus Christus an dem Altar in Morschach erleben, wann findet Gottesdienstzeiten statt?
Es ist so, wir sind ja in Morschach, wollen wir wieder das Haus, also unsere Palotinengemeinschaft, mit neuem Leben füllen. Und da sind wir jetzt noch ein bisschen in einem Umbruchzustand inne. Es sind jetzt bereits seit dem Februar zwei junge Mitbrüder oben, einer aus Indien und einen aus Polen. Die haben jetzt zuerst einmal müssen unsere Sprache lernen und haben dann auch Praktikum gemacht in Pfarreien und sind jetzt oben. Einer macht den offiziellen Sprachabschluss noch in Luzern, aber beide arbeiten schon aushilfsweise mit in Pfarreien. Und nebenzu ist ja noch ein Schwesterheim von den Ingerbohler-Schwestern, die ein Altenheim haben, wo die beiden Mitbrüder auch mittun betreuen. Und ab im Juli habe ich im Sinn, wenigstens einen Teil, also sagen wir mal die Hälfte von der Woche, mit diesen zwei Mitbrüdern oben zu arbeiten, über das Wochenende. Und sie werden dann zu je 50 Stellenprozent mitschaffen in der Umgebung, in Pfarreien oder in Seelsorgeräumen. Und wir wollen miteinander jetzt das neu gestalten. Das ist ja dann auch die Frage, wie es mit dem grossen Haus weitergeht. Und darum kann ich jetzt noch nicht konkret sagen, wir haben jetzt noch nicht beschlossen, wie regelmäßig das Gottesdienst sind. Es sind jetzt wieder regelmäßig Hochzeiten da oben. Und mit den Schwestern zusammen feiert einer von denen mit Brüdern am Sonntag den Gottesdienst. Aber wir wollen jetzt im Lauf von dem Sommer, wollen wir wieder konkret dann auch über das Pfarrplatz sagen, wenn offiziell Gottesdienst sind in der Marienkapelle. Sie sind also noch nicht ganz organisiert, noch nicht ganz regelmäßig, aber es ist immer wieder, und auch wenn Gruppen kommen, zum Beispiel auf Anfrage, ist es auch immer möglich, dass wir dort Eucharistie feiern.
Der Pater Adrian Willi ist ganz glücklich, dass er die richtigen Künstler gefunden hat. Und so auch die lettische Malerin von dem monumentalen Kunstwerk am Apsis. Wie der Heilige Geist während der Malerarbeit gewirkt hat, wollte ich wissen.
Jetzt bin ich in der Marienkapelle in Morschach, wo die Künstlerin Anita malt. Ihr Mann Alex wird die Übersetzung machen. Im Altargemälde sieht man sehr viele Figuren. Wie geht sie vor bei dieser Arbeit, Alex?
Un kā tu te debā virzies uz priekšu, kāds tev ir?
Nu tā ideja un ievirze nāk no Pātera Adriāna. Tā ir par...
Die ideja kommt vom Pāter Adrian Willi, das ist der Provinzialrat der Palotina in der Schweiz. Und die Idee beinhaltet das Ereignis in Pfingsten, also Pfingstereignis, wo der Heilige Geist über die Menschen kommt. Die Idee von Pater Adrian Willi war einmalig in der Hinsicht, dass in dem Bild nicht nur das Bibelsujet dargestellt werden sollte, sondern auch die Idee, dass der Heilige Geist nicht nur die historischen Ereignisse betritt, sondern dass er über alle Menschen kommt, und das Bild soll den Eindruck erwecken, also für die Menschen, die in dem Kirchenschiff sitzen, dass alle an dem ganzen Ereignis beteiligt sind. Nicht nur die dargestellten Menschen auf dem Bild, sondern auch alle, die hier vor Ort da sind.
Wie geht sie technisch vor?
Kato technisch gestrada.
Nu, tehnika ziņā tas ir tāpat kā es uz audekliem, tas apakšā ir.
Also technisch hat Anita das schon mal bei sich zu Hause ausprobiert, sprich in ihrer Werkstatt. Sie trägt eine Spachtelmasse auf die Leinwand und darauf malt sie dann mit Acrylfarben in einer halbtrockenen Technik, also nicht sehr flüssig, sondern halbtrocken.
Ich sehe hier diverse Skizzen mit Nummern. Die Figuren sind nummeriert. Wie ist das? Hat Adrian Willi konkrete Aufträge gegeben, welche Personen das Anita malen soll? Oder ist das jetzt aus der Idee von Anita gekommen?
Šis ir tas ļoti retais gadījums, kad cilvēks, kas it kā man pasūta.
Es ist einer der seltenen Fälle im Anitas Leben, dass der Auftraggeber, in diesem Falle war das Pater Willi, ihr zwar die Hauptidee gegeben hat, aber dann eine völlige Freiheit gelassen hat, wie sie das realisiert. Und sie ist darüber sehr glücklich und dankbar, dass die Zusammenarbeit so harmonisch verläuft. Also Pater Adrian unterstützt sie auch, also wenn er dann den Fortschritt sieht und gibt seine Eindrücke wieder und Anita ist generell sehr glücklich über den Verlauf dieser Zusammenarbeit.
Was spürt sie, wenn sie hier arbeitet in der Kapelle?
Gut, jūti, kad tu šeit kapelā strādā.
Sajūta ir tāda pilnīgi ārpus.
Das Gefühl ist so vergleichbar, als wenn man aus der Zeit gerissen wird, also völlig, also nicht isoliert, aber aus der Zeit gerissen und das Gefühl ist sehr gut. Anita meint, dass die Zeiten sich vermischen und dadurch, dass die Zeit, dass der Zeitraum sich erweitert für sie. Es gibt ein Beispiel, hier in der Nähe wohnen Franziskaner-Nonnen und sie kommen häufig mal zu Besuch, um den Prozess zu beobachten, wie das Bild entsteht. In dem Moment hat Anita das Gefühl, dass die Zeiten sich einfach vermischen, weil diese Nonnen ja auch aus einer anderen Zeit stammen können. Also die sind ja in dem Sinne zeitlos und das vermischt sich auch aus dem Grunde, weil auf dem Bild verschiedene Personen dargestellt sind, die aus verschiedenen Zeiten stammen. Hier gibt es Menschen, die aus der heutigen Zeit kommen. Es gibt auch Menschen, die auf dem Bild, die ein paar Jahrhunderte früher gelebt haben. Also das ist alles so von der Zeit hier vermischt und das verstärkt Anitas Gefühl auch.
Unterscheidet sich jetzt die Arbeit von der anderen Arbeit, weil es spirituell ist?
Weil šitas darbs atšķirās no citiem taviem darbiem, jo viņš ir, teiksim, no...
Nu, viņš atšķirās tādā ziņā, ka viņam jau tas uzstādījums ir ļoti...
Es unterscheidet sich vielleicht von der Aufstellung des Motivs, also vom Motiv selbst hier, weil es religiöses Motiv ist, aber von der Arbeitsweise hier unterscheidet sich das kaum, weil Anita auch früher Engel und andere Wesen gemalt hat, die vielleicht in diese Richtung gehen.
Das Thema dieses Apsis ist ein neues Pfingsten. Welcher Bezug hat sie zu Pfingsten und im Speziellen zum Heiligen Geist?
Der Bild des Themas ist ja eine Interpretation. Also Anita möchte sich dem Pater Adrian anschließen in dieser Frage und meinte, der Heilige Geist sich zu jeder Zeit an jedem Ort über Menschen kommen kann und die Aufgabe des Menschen oder die Intention des Menschen, sich dieser Situation zu stellen und dem offen gegenüber zu stehen.
Was möchte sie dem Betrachter auf den Weg geben?
Nun, kādu sajūtu tu gribi tiem skatītājiem dot ar savu bildi un...
Ļoti gribētos, lai cilvēku sajustu.
Anita würde sich freuen, wenn bei den Menschen das Gefühl entstünde, dass wir alle zusammen sind, also ein Gemeinsamkeitsgefühl. Wir sind alle auf dem Weg zu Gott, also jeder ist vielleicht auf seinem eigenen Weg, aber wir sind auf dem Weg alle gemeinsam. Und Anita würde sich sehr freuen, wenn das Gefühl rüberkommt.
Anita, du malst verschiedene Personen und du korrigierst immer wieder, teilweise tagelang, die Gesichter, die Figuren. Und jetzt arbeitest du momentan an der Figur Maria, am Gesicht von Maria. Und offensichtlich hast du die letzten Tage sehr viele Veränderungen wieder angebracht. Wieso?
Marija katru dienu pēdējās dienas izmaina.
Nu, tas attiecās ne tikai uz Mariju, bet faktiski uz katru no tiem tēliem.
Es betrifft nicht nur Maria, sondern auch andere Gestalten. Und es geht ja nicht darum, dass sie den Eindruck haben möchte, dass die Person, die sie gemalt hat, die Gestalt, die sie gemalt hat, ein Leben hat. Und wenn sie das Gefühl nicht hat, dann malt sie weiter, bis das Gefühl bei ihr entsteht und dann ist sie erst dann zufrieden.
Mit der Liturgie von einer Altarweihe wird einem erneut bewusst, was Kirche eigentlich ist. Man taucht in das ganze Geheimnis der katholischen Kirche ein. Man realisiert erneut das wunderbare Werk Gottes, das uns geschenkt worden ist. Und der Pater Adrian Willi wird uns die Liturgie von einer Altarweihe verständlich und nachvollziehbar näher bringen.
Pater Adrian, wie läuft so eine Altarweihe ab?
Ein Altarweihe ist prinzipiell das Privileg vom Bischof. Normalerweise tut immer der Bischof den Altar weihen, also es ist ja der Altar und die Glocke, die werden gesalbt wie ein Täufling oder wie ein Priester mit dem heiligen Chrysam. Und darum ist es eine besondere Weihe, die im Bischof vorbehalten ist. Darum bin ich dann schon im Lauf vom November im letzten Jahr auch dem Herr Bischof das ganze Projekt vorstellen mit der Bitte, dass er unserem Generalrektor, wo der höchste Palutiner ist, Delegation erteilen, damit er im Auftrag vom Bischof den Altar kann weihen und also salben, konsekrieren. Und die Kirche, die Kapelle neu einweihen. Und der Herr Bischof hat diesen Plan gesehen und war auch begeistert von diesen Entwürfen, auch vom Konzept, das wir hatten, und hat das geprüft. Und aufgrund von dem hat er dann in unserem Generalrektor Jacob Nambudakam, ein indischer Mitbruder, hat er den Delegation erteilt und gesagt, du in meinem Auftrag die Kapelle weihen. Und du den Altar konsekrieren. Und es ist ja wahr, es ist eine grossartige Liturgie, so etwas. Es tut einem wirklich im Grunde genommen durch die Liturgie von einer Altarweihe einem wieder den Zugang oder den tieferen Zugang zu dem eröffnen, was Kirche eigentlich ist. Es fängt immer, also wenn am Vorbeginn ist ja Kirche wie leer, also der Tabernakel ist offen, der Altar ist nackt, also es ist kein Altar durch, sind keine Kerzenstände drauf, nur die Osterkerze brennt. Und da kommt man rein und es ist keine Kniebeugung, keine Verneigung, weil es ja noch nicht ein geweihter Raum ist. Und dann ist als erstes die Weihe vom Taufwasser, also das Weihwasser. Das wird dann ausgeteilt und wird dann auch in ein Weihwasserbecken gegossen. Und das ist immer verbunden mit dem Taufversprechen, Erneuerung. der Widersagung und mit dem Glauben. Und dann nachher ist der Wortgottesdienst, dann wird also der Ambo geweiht und das Lektionar wird der Lektorin oder dem Lektor überreicht, das Evangelium und dann ist Predigt. Und nach der Predigt fängt, es sind nicht Fürbitte, sondern ist die Allerheilige Litanei. Das ist auch ein eindrücklicher Moment. Also die Allerheilige Litanei, wie bei der Taufe, leitet die ganze Liturgie von der Altarkonsekration ein. Das heisst, man ruft in dem Moment die ganze Kirche herbei. Man sagt, also wir sind ja nicht nur jetzt die Menschen hier in dieser Kapelle und nicht nur die Pfarrei hier zu Morschach oder nicht nur die Kirche hier in der Schweiz oder weltweit, sondern die ganze Kirche, auch die vollendete Kirche, die feiern mit. Wie jedem Gottesdienst sind ja alle Heiligen immer mitbeteiligt, stehen um den Altar und beten mit uns und loben Gott und beten für uns. Und darum ruft man die Heiligen an. Und besonders natürlich alle die Heiligen, wo nachher auch die Reliquie im Altar ist. Und dann, nach der Allerheiligen Litanei, wird der Altar gesalbet, das heisst mit dem heiligen Chrisam. Der Liturg, jetzt in unserem Fall der Generalrektor, tut an 5 Stellen den Altar salben, wie man einen Mensch oder einen Priester oder einen Täufling tut salben. Und nachher wird Weihrauch auf den Altar gelegt und der wird entzündet. Und das sieht wunderschön aus, wenn der Weihrauch vom Altar aufsteigt. Und das ist der Moment vom Heiligen Geist. Man ruft den Heiligen Geist an. Er soll jetzt kommen und er soll den Altar konsekrieren, damit doch an dem Ort die Eucharistie gefeiert werden kann. Ganz ein inniger Moment. Das ist der Moment vor dem Weihegebet. Und da kommt der Konsekrator und der spricht ins Weihegebet. Und auch das Weihegebet ist sehr lang, aber das ist wunderschön, weil er dort ruft er alle die Prototypen aus dem Alten Testament, also das Opfer vom Abraham und das Opfer vom Noach und das Opfer vom Abel und das Opfer vom Melchisedek. Das alles deutet auf das Opfer von Jesus Christus hin. Das ist das Opfer, das ein und allemal dargebracht wird für die Welt und für die Menschen, für die Erlösung der Menschheit. Alle die anderen Opfer aus dem Alten Testament sind wie ein Sinnbild für das, was nachher im Neuen Testament durch Jesus Christus uns geschenkt wird. Und das Opfer findet ja auf dem Altar statt. Deswegen ist das so ein wichtiger Ort. Und wenn das Weihegebet und gesprochen ist und der Altar geweiht ist, dann wird das Altartuch draufgelegt, dann werden Kerzen angezündet. Und erst dann ist der Altar Kuss. Man verehrt ja Christus im Altar. Und dann wird das erste Mal die Eucharistie drauf gefeiert. Und auch das ist besonders, weil nach dem Kommuniongang wird ja dann der Tabernakel wieder gesegnet. Und dann wird das Allerheiligste erstmal nach der Renovation wieder in den Tabernakel hineingestellt. Und das ist ein Moment von ganz stillem Gebet. Der Tabernakel ist noch offen. Alle sind auf das Allerheiligste ausgerichtet und sagen, ja, das ist der Ort, wo Jesus gegenwärtig ist und wo er auch sich verschenkt an die Armen, an die Krankenkommunion, in der Wegzehrung für die Sterbenden, holt man ja dann aus dem Tabernakel das Allerheiligste. Und dann wird das ewige Licht angezündet. Das bedeutet ja, wenn ein Mensch in eine Kirche kommt, wo das ewige Licht brennt, dann weiss er, Jesus Christus ist im eucharistischen Brot gegenwärtig da im Tabernakel. Und dann ist eigentlich die Liturgie dann beendet mit dem Schlusssagen. Es ist wie ein grosser Katechismus. Wenn man so eine Liturgie erlebt, dann erlebt man im Grunde genommen noch einmal das, was die Kirche eigentlich ist, vom Wesen her. Was für ein grossartiges Geschenk es ist, ein Werk Gottes an uns Menschen.
Wunderschön, Pater Adrian, es sind Reliquien beim Altar.
Jawohl, man hat ja eigentlich seit der Urkirche, also wo Christenverfolgung noch ein Thema war, hat man angefangen, an dem Ort die Eucharistie zu feiern, oder dass Christen dort zusammengekommen sind, wo Menschen für ihren Glauben Zeugnis abgelegt haben. Das sind oft Märtyrer gewesen. Also über ihren Gräber. Und das ist ja auch so im Petersdom oder im Markusdom in Venedig oder bei all diesen grossartigen Kirchen, die sind ja errichtet über einem Grab, also über eine Reliquie, über die sterblichen Überreste von diesen Menschen, wo man verehrt hat als Glaubensvorbilder. Und das hat Kirche sich bewahrt bis zum heutigen Tag. Jeder geweihte Altar hat auch Reliquien. Und wir haben jetzt das ein bisschen anders gestaltet. Wir haben den Altar vorne in der Front gegen Menschen, also wo in die Kirche hineinkommen, sichtbar Nischen in dem Altar rein, wie kleine Urnengräber sieht es aus. Und dort haben wir alle die Patronen von unseren Häusern in der Schweiz. Dass sie einfach, jetzt wo die Gemeinschaft kleiner wird, wo die Zukunft immer ungewisser ist, weil kein wenig oder kein Nachwuchs da ist, haben wir gesagt, wir wollen an dem Ort alle die Hauspatronen, die wir haben, wollen wir quasi wie versammeln, wollen wir einen Ort haben, wo wir selber wieder Vertrauen schöpfen, weil ja die Gemeinschaft einmal gewachsen ist und viele Aufgaben hat können übernehmen. Da wollen wir die Heiligen auch um ihre Fürbitte beten. Und darum sind jetzt drin, dort in diesem Altar alle die Reliquien versammelt. Also das ist unser Provinzpatron, das ist der Bruder Klaus, so eine Reliquie ist dort. Dann natürlich der Patron von Morschach, das ist der Franz Xaver, der Jesuit, weil der ist grosser Missionar gewesen. Und wir sind ja eine Missionsgemeinschaft. Dann das St. Clemens, also Maria Hofbauer, weil wir ja St. Clemens in Ebiken, das spätberufene Gymnasium, aufgebaut haben. Und dann ist natürlich der Vinzenz Palotti, das ist ja unser Ordensgründer, ist präsent. Und dann der selige Notker Balbulus, das ist der Hauspatron vom Mutterhaus hier in Gossau. Das war ein Mönch von St. Gallen. Alle diese fünf Reliquien, die Patronen von uns Palottiner in der Schweiz, sind in dem Altar integriert. Und beim letzten Feld, wo es dann ein rotes Glas ist, ist noch ein Spriessen oder ein Stückchen Holz vom Sarkophag, wo man den Vinzenz Palotti geborgen hat, bei der Seligsprechung. Einfach auch als eine Erinnerung an Vinzenz Palotti. Und das quasi unser christliches Leben auch ins Geheimnis vom Sterben hineingenommen ist. Und dass im Sterben, im Loslassen können, das Geheimnis vom Leben ist. Und das ist etwas ganz Wichtiges jetzt auch für uns als Gemeinschaft, weil manchmal haben die Mitbrüder auch das Gefühl, wir seien am Aussterben, ja, weil kein Nachwuchs oder wenig Nachwuchs da ist. Aber als Christen glauben wir, schaffen wir für die Zukunft, schaffen wir fürs Leben, weil wir glauben, dass wir erlöst sind und dass Gott auch den Tod überwunden hat in Jesus Christus und im Sterben ein neues Leben durchschenken. Und dann sind sie alle dort versammelt, die Reliquien. Also feiern mit uns die Eucharistie, das Fest des Lebens. Das ist eine ganz sinnvolle Sache.
Und dann war der grosse Tag am 3. Mai, wo die Wiedereinweihe und die Altarweihe stattgefunden hat. Grüezi, Sie sind hier bei der Altarweihe. Wieso sind Sie hier gekommen?
Wir sind Palästinerinnen, sind mit den Palästinern verbunden. Wir gehören zusammen und wir haben uns riesig gefreut auf den Tag zum Feiern.
Ich habe gehört, dass Sie die Oberin sind, von den Palottinerinnen.
Also von Bernhardzell. Wir haben zwei Gemeinschaften, eine in Trutzwil und eine in Bernhardzell.
Und haben Sie sich das vorgestellt, das neue Pfingsten?
Also ich finde es wunderbar. Ist die ganze Welt ist drin. Ich habe es jetzt zuerst anschauen, aber es ist herrlich. Arm und reich ist in diesem Bild vereint. Es ist wunderschön, ja.
Wirklich. Schön. Sie sind, glaube ich, von den Ingeboler Schwestern.
Ja,
schön.
Und
hier als Vertretung von der Provinzleitung von Immobol. Wir haben ja unsere Schwestern, die hier oben dürfen wohnen im Palatinerhaus. Und darum haben wir eine besondere Beziehung zu dieser Kapelle. Marienkapelle bedeutet mir einweg sehr viel. Ich komme gerne hierher und grüße sie sagen. Und ich weiss, dass das ein Ort ist, der für viele Leute Heimat bedeutet und auch Kraft gibt wieder für ihren Alltag.
Was bedeutet Ihnen die Kapelle?
Eigentlich das gleich. Ich komme gerne zu der Mutter Gottes und Fürbitte bitten. Für viele Menschen, die mir auch Anliegen anvertrauen, dass ich die hier deponieren kann und weiss, sie sind bei der Mutter Gottes gut aufgehoben.
Das Wetter war zwar schlecht, aber wenn man in der Kapelle war, hat man das Gefühl gehabt, die Sonne, der Himmel, alles geht einem auf. Wunderbar sind wir beschenkt worden. Und wenn man die Gesichter beim Staunen von dem Altarbild beobachtet hat, hat man eine grosse Freude und eine grosse Bewunderung können erkennen. Ich wollte wissen von der Künstlerin, wie es ihr ergangen ist. Und sie hat gemeint, dass sie sehr viel Erkenntnis in Bezug auf ihr Glaubensleben erfahren hat. Sie hat auch gemeint, dass es bei der geistigen Arbeit nicht wichtig sei, wie viel wir tun, sondern wie viel Gotteswerk wir in uns selber wiederfinden. Und nur das, was von Gott kommt, hat einen geistigen Wert. Und was mich persönlich berührt hat, dass wahrscheinlich der Ingeborgen-Schwester gar nicht bewusst ist, dass sie das Gemälde durch ihre Psyche während der Malerarbeit doch sehr wesentlich prägt haben. Wie es die Künstlerin so schön gesagt hat, die zeitlosen Nonnen. Und so möchte ich einige Gedanken von der offiziellen Ansprache vom Pater Adrian Willi einspielen.
Ich glaube, heute dürfen wir einen historischen Moment erleben. Vor genau 75 Jahren, nämlich am 7. Mai 1939, konnte der Vorgänger oder einer der Vorgänger unseres Generalrektors, nämlich Pater Karl Hoffmann, diese Kapelle weihen. Die Palatinergemeinschaft weihte sie dem Titel Maria, Königin der Apostel. Dieser Ehrentitel für die Gottesmutter stammt aus der lauretanischen Litanei und von dort, dem Wallfahrtsort Loreto, hat unser Gründer, der heilige Vinzenz Palotti, diesen Titel mitgebracht und unter diesem pfingstlichen Bild seine Vereinigung des katholischen Apostolates gegründet und gesammelt. Heute, also fast genau 75 Jahre nach der Einweihung, erstrahlt dieses Gotteshaus in einem neuen Gewand. Eine würdige Gestaltung dessen, was dem heiligen Vinzenz Palotti bewegte, Menschen zu sammeln, als Apostel und Apostelinnen, nämlich Frauen und Männer, Junge und Alte, als kirchliche Bewegung, die gemeinsam Laien und Kleriker zuerst bei sich selbst und dann im Umfeld, wo sie wirken und leben, den Glauben zu erneuern und die Liebe Gottes neu zu entzünden. Viele haben während der Restaurationsarbeiten gefragt, ob sich eine solch teure Investition in der heutigen Zeit, da der Glaube überall am Verflachen und Verdunsten ist, überhaupt lohne. Meine Antwort, gerade heute lohnt es sich, denn der Glaube verdunstet gar nicht. Dann, wenn er genährt wird, die Kohle unter der Asche erlischt nicht, wenn sie neu angefacht wird. Diese Überzeugung war für uns eine große Motivation, diese Kapelle neu zu gestalten. Und ich darf sagen, dass ich überglücklich bin, dass wir dafür auch die richtigen Künstler gefunden haben und dass ein Werk entstehen dürfte, das seinesgleichen sucht. Diese Kunst hier, liebe Schwestern und Brüder, ist überhaupt nicht Luxus. Sie ist Brot, das den Glaubenshunger stillt. Sie ist Wein, der die Lebensfreude weckt. Wie in der Vergangenheit, so werden auch künftig viele Menschen hier vorbeikommen und eine Weile schauen und betrachten, staunen und nachdenken, in ihren Anliegen beten. Und sie werden beschenkt an diesem Ort. Und sie werden dankbar wieder hierher kommen, um vielleicht noch tiefer zu schauen, mehr zu staunen und inniger zu bitten und danken. Das ist unser Wunsch am heutigen Tag. Pater Jacob Nambudakam ist der höchste Baudiener, der Generalrektor. Nach ihm kommt nur noch der Papst und der liebe Gott. Zum ersten Mal in der Geschichte der Baudiener leitet nicht ein Europäer unsere Gemeinschaft. Auch das ist ein Zeichen der Katholizität, der Universalität und der Verbundenheit aller, genauso wie es die Vision von Vinzenz Palotti war. So darf ich dich, lieber Pater Jacob, herzlich unter uns begrüßen und meine Freude auch Ausdruck verleihen, dass du gekommen bist und dass du nun in der Feierliturgie dieser Kapelle neu einweist und diesen Altar konsekrierst. Die Konsekration eines Altars ist immer dem Bischof vorbehalten. Der Bischof von Chur erteilt dir dazu die bischöfliche Delegation. Darf ich dich nun bitten, die Eucharistiefeier zu beginnen?
Der heilige Vinzenz Palotti hat da in Morschach im Kanton Schweiz gewirkt. Wunderbar. Mögen doch da viele Menschen Kraft aus dem Gebet, aus dem Gottesdienst und der Stille schöpfen dürfen. Und die Gemeinschaft der Palottiner mit neuen Berufungen gesegnet werden, damit sie ihr Apostolat in unserem Land weiterführen dürfen. Mögen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, doch einmal mit einem Besuch von dem monumentalen Kunstwerk beschenkt werden. Und wenn Sie dann auch so staunen können und sich beschenken lassen können vom Heiligen Geist, dass Sie dann das Gefühl haben, wirklich ein Teil vom Abendmahl zu sein im Beisein von der Mutter Gottes und von der Apostel. Und das hat sich ja immer der heilige Vinzenz Pallotti für uns alle gewünscht.
Wie Sie gehört haben in dem Beitrag, ist der historische grosse Tag mit einem vielseitigen, abwechslungsreichen musikalischen Angebot gestaltet worden.
Und so verabschiede ich mich, Andrea Marti, bei Ihnen allen.